Die Darstellung Jesu im Tempel von Jerusalem. Lukas Kapitel 2, die Verse 21 bis 24. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Der erste Punkt, der an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit fordert, ist der Gehorsam, den unser Herr als Kind dem jüdischen Gesetz leistete. Wir lesen davon, dass er am 8. Tag beschnitten wurde. Es ist die früheste Tatsache, von der in seiner Geschichte berichtet wird. Es wäre bloße Zeitverschwendung, wenn man, wie einige es getan haben, über den Grund spekulieren wollten, warum unser Herr sich der Beschneidung unterzog. Wir wissen, dass in ihm keine Sünde ist, weder die Erbsünde noch irgendwelche Tatsünde. Seine Beschneidung war nicht im geringsten als ein Eingeständnis dessen gemeint, dass irgendeine Neigung zum Verderbnis in seinem Herzen gewesen wäre. Es war kein Bekenntnis einer Neigung zum Bösen oder des Bedürfnisses der Gnade, um die Taten seines Leibes zu töten. Alle diese Dinge sollten wir sorgfältig in Erwägung ziehen. Es möge uns genügen, uns daran zu erinnern, dass die Beschneidung unseres Herrn ein öffentliches Zeugnis an Israel war, dass er nach dem Fleisch ein Jude war, geboren von einer jüdischen Frau und unter das Gesetz getan. Ohne die Beschneidung hätte er die Forderungen des Gesetzes nicht vollständig erfüllt. Ohne sie hätte er nicht als der Sohn Davids und der Same Abrahams erkannt werden können. Lasst uns außerdem daran denken, dass die Beschneidung absolut notwendig war, bevor unser Herr als ein Lehrer in Israel gehört werden konnte. Ohne sie hätte er keinen Platz in einer gesetzmäßigen jüdischen Versammlung und kein Recht auf ein jüdisches Ritual gehabt. Ohne sie wäre er von allen Juden als nichts Besseres als ein unbeschnittener Heide und ein vom Glauben der Väter Abgefallener angesehen worden. Möge die Unterordnung des Herrn unter eine Verordnung, die er für sich selbst nicht benötigte, für uns eine Lektion in unserem täglichen Leben sein. Lasst uns vieles erdulden, anstatt uns am Evangelium zu vergehen oder die Sache Gottes in irgendeiner Weise zu hindern. Die Worte des Apostels Paulus verdienen es, häufig von uns erwogen zu werden. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 22. Der Mann, der diese Worte schrieb, wandelte sehr genau in den Fußstapfen seines gekreuzigten Meisters. Der zweite Punkt, der in diesem Abschnitt unsere Aufmerksamkeit fordert, ist der Name, mit welchem unser Herr nach Gottes ausdrücklichem Wunsch benannt wurde. Es wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Vers 21. Das Wort Jesus bedeutet einfach Retter. Es ist dasselbe Wort wie Josua im Alten Testament. Sehr auffallend und lehrreich ist die Wahl dieses Namens. Der Sohn Gottes kam vom Himmel hernieder, um nicht nur der Retter, sondern auch der König, der Gesetzgeber der Prophet, der Priester und der Richter des gefallenen Menschen zu sein. Hätte er einen dieser Titel gewählt, dann hätte er nur das angenommen, was ihm schon gehörte. Aber er ging an allen diesen Titeln vorbei. Er wählte einen Namen, der von Barmherzigkeit, Gnade, Hilfe und Erlösung für eine verlorene Welt spricht. In erster Linie möchte er als Retter und Erlöser bekannt werden. Wir sollten uns öfter fragen, was unsere eigenen Herzen über den Sohn Gottes wissen. Ist er unser Jesus, unser Retter? Dies ist die Frage, auf der unser Heil beruht. Es darf uns nicht zufriedenstellen, Christus als jemanden zu kennen, der gewaltige Wunder gewirkt hat und so redete, wie nie zuvor ein Mensch geredet hatte, oder ihn als einen solchen zu kennen, der wahrer Gott ist und eines Tages die Welt richten wird. Lasst uns zusehen, dass wir ihn erfahren und kennen als unseren Erlöser von der Schuld und Macht der Sünde und unseren Befreier von der Knechtschaft Satans. Lasst uns danach streben, sagen zu können, dieser ist mein Freund. Ich war tot und er gab mir Leben. Ich war ein Gefangener und er befreite mich. Oh, wie kostbar ist doch dieser Name Jesus für alle wahren Gläubigen. Er ist wie ausgegossenes Salböl. Er erquickt sie wieder, wenn ihr Gewissen beschwert ist. Er tröstet sie, wenn sie niedergeschlagen sind. Er macht ihre Kopfkissen in Krankheitstagen weich. Er unterstützt sie in der Stunde des Todes. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Der letzte Punkt, der in diesem Abschnitt unsere Aufmerksamkeit fordert, sind die armen und bescheidenen Verhältnisse der Mutter unseres Herrn, der Jungfrau Maria. Dies ist eine Tatsache, die auf den ersten Blick aus diesem Versen nicht so klar hervorgehen mag. Doch ein Blick in das 12. Kapitel des 3. Buches Mose wird es uns sogleich deutlich machen. Dort werden wir sehen, dass das Opfer, welches Maria darbrachte, speziell für arme Leute angeordnet worden war. Vermag aber ihre Hand den Preis eines Schafes nicht, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Brandopfer und die andere zum Sündopfer. Es ist offenbar, dass das Schicksal unseres Herrn auf der Erde schon von den Tagen seiner frühesten Kindheit an Armut war. Als Baby wurde er von einer armen Frau gepflegt, die sich rührend um ihn kümmerte. Er verbrachte die ersten 30 Jahre seines Lebens auf der Erde unter dem Dach eines armen Mannes. Wir brauchen nicht daran zu zweifeln, dass er die Nahrung der Armen aß, die Kleidung armer Menschen trug, die Arbeit eines armen Mannes verrichtete und an allen Schwierigkeiten eines armen Mannes Anteil hatte. Eine solche Herablassung ist wirklich wundervoll. Solch ein Vorbild der Demut übersteigt unser menschliches Verständnis. Derartige Tatsachen sollten armen Menschen öfter ans Herz gelegt werden. Sie würden dazu beitragen, das Murren und Klagen zum Schweigen zu bringen und sie mit ihrem schweren Los weitgehend versöhnen. Die einfache Tatsache, dass Jesus von einer armen Frau geboren wurde und sein ganzes Leben auf der Erde unter armen Menschen führte, sollte das häufig zu hörende Argument zum Schweigen bringen, dass Religion nichts für die Armen sei. Vor allem sollte sie jeden armen Gläubigen ermutigen, wenn er im Gebet dem Gnadenthron naht. In allen seinen Gebeten sollte er sich daran erinnern, dass sein mächtiger Mittler im Himmel Armut gewohnt ist und aus Erfahrung das Herz eines armen Mannes kennt. Wie gut wäre es doch für die Welt, wenn arbeitende Menschen nur einsehen könnten, dass Christus der wahre Freund des armen Menschen ist.